Echt oder Fake? Das richtige Fundament des Glaubens. Heute Teil 4 unserer Serie über den ersten Johannesbrief, wo Menschen in Ephesus durch falsche Lehren und Lehrer in ihrem Glauben so durcheinander gebracht wurden, dass sie nicht mehr wussten, woran sie glauben sollten und ob das, was sie da eigentlich hatten und gelebt haben, wirklich Glaube ist. Und dieser Brief ist hochaktuell und deshalb so wichtig für uns, weil es auch in der heutigen Zeit so viele unterschiedliche Lehren gibt und vieles davon damals schon genauso war, wie es heute auch ist. In Ephesus, wo Johannes seinen Brief hingeschrieben hat, da ging es wie heute um die Frage, ob Jesus wirklich Gott ist, ob er wirklich Mensch war und ob er tatsächlich am Kreuz für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist. Und wir haben gesehen, was Johannes über die falsche Lehre schreibt, wo sie einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium in einem anderen Geist verkünden und wie er die Gläubigen ermutigt, an Jesus als dem Weg der Wahrheit und dem Leben festzuhalten und in enger Verbindung mit ihm zu leben. Weil Glaube mehr ist als nur eine Entscheidung für eine richtige Lehre, sondern wir folgen einer Person nach und vertrauen ihm. Dass wir auf Jesus hören, dass wir uns von ihm verändern lassen und in einer Freundschaft mit ihm leben und das tun, was er sagt. Und dann schreibt Johannes, genau das wird an drei Punkten erkennbar. Und zwar nicht in der Lehre, sondern an dem Leben der Leute. Was wir überprüfen können, aber wo wir uns eben auch selber fragen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Der erste Prüfstein, den wir uns angeschaut haben, war der Umgang mit Sünde und Gehorsam. Weil Gott Licht ist, deshalb sollen auch wir im Licht leben und wer Gott vertraut, der nimmt ihn ernst und hört auf ihn. Wir können nicht sündlos leben, aber wir können mit unserer Schuld immer wieder zu Jesus gehen und dann vergibt und reinigt er uns. Und wenn wir in enger Verbindung mit ihm leben, dann verändert uns sein Heiliger Geist und das wird sichtbar. Der zweite und der dritte Prüfstein hängen zusammen mit Gottes großer Liebe, über die Volker Assmann letzten Sonntag gepredigt hat. Die Liebe zum Nächsten und die Liebe zu Gott oder zur Welt. Und weil die beiden Themen so eng zusammenhängen, deshalb möchte ich gerne nochmal bei letztem Sonntag beginnen. Da ging es darum, Gott ist Liebe und er liebt den Menschen. 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 11. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Die Frage, die viele Menschen, die viele von uns bewegt, ist, bin ich geliebt, so wie ich bin? Mit allem, was dazugehört. Und wir suchen an vielen verschiedenen Stellen nach Liebe, bei anderen Menschen, bei wechselnden Partnern. Und gleichzeitig haben wir die Angst, wenn jemand hinter die Fassade schaut, würde er mich dann immer noch lieben? Und bin ich geliebt, ohne dass ich irgendetwas tun muss, so ganz ohne irgendeine Leistung? Also bedingungslos geliebt? Und manche von uns machen ihr Herz hart, weil sie enttäuscht wurden und dann sagen sie sich, dass es so eine Liebe nicht geben kann. Aber tief in uns drin merken wir eigentlich, dass wir uns genau danach sehnen. Unendliche Liebe, bedingungslose Liebe findet man in unserer Welt nicht so häufig. Aber, und das ist die zentrale Botschaft der Bibel, Gott ist Liebe. Also nicht, Gott hat Liebe und jetzt hat er sie gerade mal nicht oder er hat sie zu dir nicht, sondern Gott ist Liebe. Und du kannst Gott nicht davon abhalten, dass er dich liebt. Du kannst dein Herz vor ihm verschließen. Aber nicht machen, dass er dich nicht liebt. Das ist sein Wesen, das war schon immer so, das ist so und das wird auch immer so sein. Und wenn du Liebe suchst, dann suchst du zutiefst nach Gott ob du das weißt oder nicht. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, also nicht, dass wir in irgendeine Vorleistung getreten wären, sondern dass er uns geliebt hat, weil er Liebe ist. Und diese Liebe ist keine Gefühlsduselei. Wir können uns fragen, wo wird das denn jetzt praktisch? Er sandte uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen, der sein eigenes Leben für uns gab. Als Jesus auf dieser Erde lebte, da wurde seine große Liebe sichtbar. Für die Menschen um ihn herum. Das berichtet die Bibel. Und für uns heute wird sie praktisch, wird sie erlebbar, wird sie spürbar am Kreuz. Alle Herrlichkeit, den Himmel zu verlassen, um in das Elend unserer Welt zu kommen und dann nicht nur das, sondern sich von den Menschen verspotten und quälen und sogar töten zu lassen. Wenn wir nachher das Abendmahl zusammen feiern, dann ist das ein Zeichen dieser Liebe, die wir uns jedes Mal neu bewusst machen dürfen, was das für Jesus bedeutet hat. Und er hat es getan aus Liebe zu mir und zu dir. Und vielleicht hast du das noch nie so gesehen, aber Gott möchte dir heute diese Liebe zusprechen. Jetzt führt aber Liebe, diese große Liebe durch alle Zeiten und besonders in der heutigen Zeit zu Missverständnissen und auch zu falschen Lehren. Wo Menschen sagen, Hauptsache Liebe und in welcher Form ist egal. Sünde und Schuld, das ist nicht so wichtig. Wir sind doch von Gott geliebt. Und letztlich werden wir alle in den Himmel kommen, weil Gott uns liebt. Etwas anderes passt da gar nicht zusammen. Und das Alte Testament, das ist irgendwie so anders. Gott ist da so anders. Das passt nicht. Das muss ein anderer Gott sein. Also lassen wir das mal lieber außen vor. Wisst ihr, Gott ist Liebe. Aber hier steht ja nicht, Gott ist nur Liebe. Wir haben ja schon im Johannesbrief gelesen, Gott ist Licht. An anderer Stelle heißt es, Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist gerecht. Und Johannes hat ja geschrieben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, eben weil Gott Sünde ernst nimmt, weil er heilig ist, weil er nicht Fünfe einfach mal gerade sein lässt. Und wir wünschen uns ja diese Gerechtigkeit. Aber sie kostet Jesus das Leben statt uns. Das ist Gottes Art. Er bezahlt selber, weil er uns liebt. Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, dass wir ein Problem haben, das ist das, was gerade im Alten Testament so deutlich wird und deshalb so wichtig ist. Und gleichzeitig kommt auch darin schon so oft Gottes Liebe zum Vorschein, wie gut er Menschen führt. Er weiß als unser Schöpfer, wie das Leben funktioniert, was gut ist für uns und was uns schadet. Und Sünde hat ja immer auch Auswirkungen auf den Nächsten, nicht nur auf uns selber. Und deshalb setzt Gott Grenzen. Und Johannes schreibt diesen Brief und er bestärkt die Gläubigen auf ihrem Weg und wendet sich gegen Irrlehrer. 1. Johannes 5, Vers 13, ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Dass ihr das ewige Leben habt, dass ihr auch wirklich am Ziel nach diesem Leben ankommt. Er hätte das ja nicht schreiben müssen, wenn alles egal ist und eh alle in den Himmel kommen. Aber wer hat das ewige Leben? Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Und wir haben schon darüber gesprochen, was das heißt, Glaube. Die Vergebung meiner Schuld, die Jesus am Kreuz bewirkt hat und Versöhnung mit Gott anzunehmen. Und dann, dass hinter dem Wort Glaube im Griechischen immer die Bedeutung von Vertrauen steckt. Und dass es bei Vertrauen um Beziehung geht, die zu leben, Gott ernst zu nehmen, auf ihn zu hören und auch zu tun, was er sagt. Und Liebe bedeutet deshalb auch, Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren, aber in Liebe. Wenn eins meiner Kinder an den Bahngleisen da unten am Bahnhof spielen würde, ja, dann würde ich hingehen und würde es ihm verbieten oder wenn es noch ein bisschen kleiner gewesen wäre, dann hätte ich es einfach weggenommen. Und vermutlich würde keiner von euch sagen, du bist jetzt aber ein böser Papa, warum tust du das denn? Ja, sondern aus Liebe, weil ich weiß, da kommt ein Zug. Und wenn mein Kind an den Bahngleisen spielt, dann ist es nicht mehr lange, wenn der Zug kommt. Das ist keine Liebe, wenn ich es einfach weiterspielen lasse und in sein Verderben rennen lasse. Und deshalb konfrontiert Gott uns auch manchmal, und wir sehen das auch im Leben von Jesus, wie er mit Menschen umgeht, und das wirkt manchmal ziemlich hart. Aber das ist nur so, weil er die Menschen in seiner Liebe davor bewahren möchte, ins Verderben zu rennen, nicht an diesem Ziel anzukommen, dem ewigen Leben in Gottes Gegenwart. Wir sehen das zum Beispiel an einem reichen jungen Mann in Matthäus 19, der hatte genau diese Frage: Was muss ich eigentlich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und da heißt es, dass Jesus ihn ansah und ihn lieb gewann. Da ist wieder diese Liebe, die Jesus in allem bewegt. Und dann fordert er den jungen Mann heraus und sagt: Verkauf alles, was du hast, und folg mir nach. Nicht, weil Reichtum per se etwas Schlechtes ist, sondern weil Jesus merkt, dass dieser junge Mann sein Herz daran gehängt hat. Und dass er damit auf dem falschen Weg ist, und weil Jesus weiß, dass Geld ihn nicht wirklich glücklich macht. Jesus sieht ihn an und er gewinnt ihn lieb und er möchte ihm Freiheit schenken. Und das gilt auch für dich. Jesus sieht dich an, voller Liebe. Und vielleicht konfrontiert er dich manchmal auch mit Schuld, mit unguten Verhaltensweisen, mit etwas, woran du dein Herz hängst, mit ich weiß nicht was, auch wenn du schon lange mit ihm lebst. Das heißt ja nicht, dass wir Gott schon an alles in uns rangelassen haben. Aber er möchte uns Freiheit und Leben schenken und diese Beziehung zu ihm. Und die Frage ist, lassen wir ihn daran? Weil wir merken, seine Motivation hinter allem ist Liebe, dass wir am Ziel ankommen. Gott ist Liebe und er liebt den Menschen. Aber Liebe und Wahrheit gehören immer zusammen. Und das ist wichtig auch in Bezug auf den Prüfstein Liebe zum Nächsten. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. So beendet Johannes diesen Abschnitt, den wir gerade zusammen angeschaut haben. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt heute Morgen. Liebe zum Nächsten ist ein Gebot. 1. Johannes 2, die Verse 7 bis 11. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch, denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Also im Sinne von Sünde, die jemand anderen zu Fall bringt, weil ich ihn ja liebe. Und ich mich auch nicht selber schuldig mache, weil ich liebe, wie Gott es möchte. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hergeht. Denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Johannes schreibt hier etwas von einem alten Gebot, keinem neuen. Und dann schreibt er doch was von einem neuen. Und was er damit meint, sehen wir ein Kapitel später in 1. Johannes 3, Vers 11 bis 15. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der von dem Bösen stammte, dem Teufel, und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selber Böses tat. Seid daher nicht überrascht, liebe Geschwister, wenn die Welt euch hasst, denn die Welt ist dem Tod verfallen. Wir aber haben den Schritt vom Tod ins Leben getan, wir wissen es, weil wir unsere Geschwister lieben. Wer nicht liebt, bleibt in der Gewalt des Todes. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben hat. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist nicht in ihm. Also das Gebot ist das, was von Anfang an schon da war. Was Gott auch im Alten Testament als Zusammenfassung aller Gebote gegeben hat. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten wie uns selber. Das ist das größte Gebot, das Doppelgebot der Liebe. Und Jesus greift dieses Gebot im Neuen Testament auf. Es ist also nicht neu. Warum ist es aber doch neu? Selbst Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das Gebot ist alt und neu zugleich, denn wir sehen besonders in der Bergpredigt, und damit haben wir uns ja letztes Jahr ausführlich beschäftigt, wie die Menschen der damaligen Zeit dieses Gebot gelebt haben und wie Jesus es verstanden und wie er es gefüllt hat. Er sagt, genauso wie ich diese Liebe vorgelebt habe, so sollt ihr euch auch lieben. Und wir haben gesehen, dass schon die Art zu reden etwas mit Liebe zu tun hat. Und eine Beschimpfung unter den Tatbestand, du sollst nicht töten, fällt, weil da innerlich bei dem anderen etwas zerbricht und wir ihn nicht als von Gott geliebte Menschen behandeln. Wir haben gesehen, dass wir nicht nur unsere Freunde und die Menschen, mit denen wir gut auskommen, lieben sollen, sondern sogar unsere Feinde, die uns nerven, die uns herausfordern, die uns vielleicht Böses tun. Also eine ganz neue Qualität, die dieses Gebot der Nächstenliebe da auf einmal bekommt. Und deshalb alt und irgendwie doch neu zugleich. Und wir sehen dabei Liebe zum Nächsten. Das beginnt bei denen, die uns am nächsten stehen, bei unserer Familie, unseren Glaubensgeschwistern, mit denen wir durch Gott verbunden sind, aber es umfasst alle Menschen, sogar die Feinde. Paulus schreibt in Galater 6, Vers 10, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Also ein besonderer Fokus auf die Glaubensgeschwister, aber dann auch auf alle anderen. Und wenn Jesus uns ein Gebot gibt, dann zeigt uns das auch, Liebe ist zuerst eine Willens- und keine Gefühlssache. Weil wenn es eine Gefühlssache wäre, dann könnte ich das nicht gebieten. Dann könnte ich nicht sagen, jetzt musst du aber dieses Gefühl produzieren. Das funktioniert nicht. Und das ist so anders als unsere Gesellschaft, das lebt und versteht. Ja, natürlich ist Liebe auch ein Gefühl, aber sie ist zuerst eine Willensentscheidung. Und was das bedeutet, ich kann mich entscheiden, den anderen zu lieben, das werden wir gleich noch sehen. Aber zunächst können wir festhalten, Nächstenliebe ist ein Gebot. Und das bedeutet, dass wir im zwischenmenschlichen Bereich keine Entschuldigung haben. Gott lässt keine Ausrede zu. Die Fähigkeit zur Nächstenliebe kommt von innen und von Gott. Wir haben gerade gelesen, dass wir nicht wie Kain sein sollen. Kain und Abel, eine Geschichte ganz am Anfang der Menschheit. Beide bringen ein Opfer. Das eine nimmt Gott an von Abel und das von Kain nicht, woraufhin er sauer und eifersüchtig wird. Und obwohl Gott ihn warnt, ihn in Liebe versucht zu korrigieren, bringt er seinen Bruder Abel um. Wir sehen bei Kain, dass es Gott nicht zuerst um das Opfer geht, sondern um sein Herz. Und deshalb hat Gott dieses Opfer nicht angenommen. Kain hat Gott Opfer gebracht, aber es kam nicht von Herzen. Und du kannst noch so viele Opfer in deinem Leben bringen, um Gott zu beeindrucken, um ihn zufriedenzustellen, um eine Gegenleistung zu erhoffen oder was auch immer, aber wir können Gott nicht bestechen. Und wir können nicht darüber hinwegtäuschen, was in uns drin ist. Als Gott Kain anspricht, weil er hervorholt, was da in seinem Herzen ist, da tut Kain keine Buße. Da kehrt er nicht um, sondern wir sehen dann die Eifersucht, gekränkte Eitelkeit, Zorn, dem folgt ein Mord, anschließend eine Lüge und das Verstecken vor Gott. Aber alles beginnt mit einer frommen Show. Und wie gefährlich ist das? Wie gefährlich ist das? Menschen können wir vielleicht so beeindrucken, aber Gott nicht. Und wir können von uns aus auch keine Liebe hervorbringen, vielleicht kurzzeitig, aber nicht dauerhaft. Und wer nicht liebt, schreibt Johannes, das ist wie mit dem, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, über das den anderen beschimpfen. Wer nicht liebt, der ist wie ein Mörder. Weil wenn wir den anderen nicht lieben, ihn nicht so sehen, wie Gott ihn sieht, dann stirbt etwas in dem anderen, dann töten wir ihn innerlich. Und wir merken, wir brauchen eine Veränderung von innen heraus, die nicht nur oberflächlich wirkt. Und genau daran ist Gott interessiert, an deinem Herzen. Nochmal 1. Johannes 4, Vers 7 und dann die Verse 11 und 12. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Das bedeutet, die Liebe, mit der wir lieben sollen, sie kommt von Gott, weil er Liebe ist. Und wir können lieben, schreibt Johannes, weil wir zum einen von Neuem geboren sind. Bei unserer Bekehrung haben wir eine göttliche Wiedergeburt erlebt. Durch den Empfang des Heiligen Geistes wurden wir befähigt, im Sinne Gottes zu lieben. Paulus schreibt dazu im Römerbrief, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, wir tragen Gottes Wesen in uns und Gott ist Liebe. Und zum anderen können wir lieben, weil Johannes schreibt, wer liebt, der kennt Gott. Und damit ist wieder das Kennen gemeint, das ich schon vor 2 Wochen erklärt habe. Also Adam erkannte Eva und 9 Monate später bekamen beide ein Kind. Und es geht jetzt hier nicht um die sexuelle Ebene, sondern die Bibel gebraucht dieses Wort, um eine intensive Beziehung zu beschreiben, die 2 Personen miteinander haben. Das heißt, wer Gott kennt, gemeint ist hier, wer in einer intensiven Beziehung mit ihm liebt, der liebt. Weil wenn ich in einer intensiven Beziehung mit Gott lebe, dann ist das wie ein Kanal, durch den Gottes Liebe dann zu uns fließt und uns von innen heraus verändert. Dann prägt Gott meinen Charakter und dann kann man ihn in mir erkennen. Eine Frucht des Geistes aus dem Galaterbrief ist Liebe. Und deshalb schreibt Johannes, Gott hat ja niemand gesehen. Aber wenn wir Liebe leben, dann kann man ihn in uns erkennen. Und an der Liebe der Jünger untereinander, wie wir vorhin aus dem Johannesevangelium gehört haben, kann man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Gott gibt uns also nicht nur ein Gebot zu lieben, das könnten wir von uns aus überhaupt nicht erfüllen, sondern wir besitzen durch unsere Hinwendung zu ihm und unsere Verbindung mit ihm auch alle Voraussetzungen, ihn und unsere Mitmenschen zu lieben. Und deshalb schreibt Johannes dann weiter, in 1. Johannes 4, die Verse 19 bis 21, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Das heißt, die Liebe zum Nächsten ist ein Maß für meine Gottesliebe. Das ist das, was Johannes hier schreibt. Wer seinen Nächsten nicht liebt, der kann nicht. Der kann nicht Gott lieben. Das geht nicht, weil das passt nicht zusammen. Es ist ein Zeichen echten Glaubens, dass du wirklich umgekehrt bist von einem Leben ohne Gott und jetzt mit ihm lebst und dich auf ihn ausrichtet, dass dich seine Liebe verändert. Und wenn da keine Liebe ist, dann hast du keine Verbindung mit Gott. Und das ist ziemlich krass. Das müssen wir erstmal so auf uns wirken lassen. Das bedeutet nicht, dass du vielleicht noch am Anfang stehst und die Frucht der Liebe noch wachsen muss. Und überhaupt wird ja keiner von uns jemals damit fertig. Aber sie wird dann sichtbar immer mehr zunehmen. Das bedeutet auch nicht, dass ich mich mal lieblos verhalte. Hier steht, wenn jemand die hasst, einseits weiter übersetzt mit nicht liebt. Und das ist damit gemeint, von der inneren Haltung, von meinen Gedanken bis zu meinem Verhalten, wenn das ein dauerhafter Zustand und nicht das punktuelle, lieblose Denken, Reden, Verhalten, was uns im Alltag immer wieder passiert, sondern wenn das ein dauerhafter Zustand ist, wie wir erstmal unseren engsten Mitmenschen und dann auch allen weiteren begegnen. dann passt das nicht zusammen. Aber wenn das nur dieses Punktuelle ist, damit kann ich, weil es in Jesu Augen Schuld ist, die ich auf mich lade, wie wir das schon gesehen haben vor 2 Wochen, damit kann ich zu Jesus gehen. Ich kann es bekennen. Ich kann sagen, Jesus, heute habe ich mich wieder so lieblos verhalten. Oder ich habe gemerkt, was da für Gefühle hochkamen. Und dann ist es aus mir rausgebrochen, Jesus. Und das war nicht richtig, weil in deinem Wort steht, ich soll das nicht. Und ich merke, da ist noch in mir was drin, was nicht zu dir passt, was da nicht hingehört. Und wenn wir das bekennen und ihn um Vergebung bitten und auch den anderen um Vergebung bitten, heißt es, dass Gott uns reinigt und uns vergibt. Und wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, das ist nicht nur ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns, sondern auch des Miteinanders, dass wir zusammengehören, dass wir ein Leib sind, wie die Bibel es sagt. Und das ist Gott so wichtig, dass er in diesem Zusammenhang sagt, dass wir, soweit das möglich ist, wenn da was zwischen uns und jemand anderem steht, dass wir zuerst hingehen, das klären und die Beziehung bereinigen, bevor wir am Abendmahl teilnehmen. Aber manchmal braucht das auch Zeit. Und es kann sein, dass da Verletzungen sind, die erstmal wehtun. Und dass man erstmal auf Abstand geht, dass man vielleicht auch nicht zusammenarbeitet. Paulus und Barnabas sind dafür ein echt krasses Beispiel. Die sich so gestritten haben, dass sie erstmal auseinandergegangen sind. Aber dass da eine grundsätzliche Sehnsucht danach ist, den anderen zu lieben und das zu klären. Und genau das haben die beiden auch getan nach einiger Zeit. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für uns heute Morgen. Jesus unser Herz hinzuhalten und ihm zu sagen, wie wenig Liebe da manchmal drin ist. Und ihn zu bitten, dass er uns verändern soll. Und dabei helfen soll, dass wenn wir uns entscheiden zu lieben, dass wir das dann auch leben können. Und wenn wir uns entscheiden zu vergeben, dass wir das dann auch leben können. Und in diesem Sinne kann ich gerade im Umgang mit meinen Glaubensgeschwistern lernen zu lieben. Gerade da, wo der andere sich nicht liebenswürdig verhält, indem ich Gott um Hilfe bitte und mich entscheide zu lieben. Und so ist meine Liebe ein Maß, meine Liebe zum Nächsten ein Maß für meine Gottesliebe. Und wie sieht das praktisch aus? Was Liebe ist, schreibt Johannes in Kapitel 3, Vers 16 bis 18, das haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester Not leiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Nächstenliebe beginnt im Inneren, bei meinen Gedanken. Wenn Johannes schreibt, sie darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen, dann heißt es aber, dass sie trotzdem da sichtbar sein soll. Wenn ich schlecht über jemanden oder vielleicht sogar über eine ganze Gruppe an Menschen denke, dann wird es mir schwer fallen, sie gut zu behandeln, sie zu lieben. Und die Nächstenliebe setzt sich nach den Gedanken fort in den Worten. Bei dem, was wir sagen, wie wir über jemanden reden und wie wir mit jemandem reden. Im Epheserbrief lesen wir Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches oder lästerndes Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Den anderen ermutigen und dem Glauben fördern. Die Wahrheit miteinander reden, aber in Liebe, schreibt Paulus direkt vorher. Und dabei kommt zum Zug, was ich am Anfang gesagt habe, dass es eben nicht Liebe ist, den anderen in sein Verderben laufen zu lassen, sondern ihn auf Missstände hinzuweisen, aber eben in Liebe. Und dazu gehört es, dem anderen gut zuzuhören, ihn verstehen zu wollen, weil gerade in der Kommunikation so viele Missverständnisse entstehen. Gute Kompromisse zu finden und dabei den anderen höher zu achten als uns selbst, wie es im Philipperbrief heißt. Den anderen nicht ins Verderben laufen zu lassen, dazu gehört für mich auch, meine ungläubigen Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen. Ihre Verlorenheit wird mich dann nicht mehr loslassen. Vielmehr treibt sie mich an, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, ihnen die gute Nachricht, die frohmachende Botschaft von Jesus und seiner Liebe zu erzählen. Einer trage des anderen Last, heißt es im Galaterbrief, weil wir alle ein Leib sind und wenn ein Teil leidet, leiden alle mit. Und Lasten tragen sowohl im Gebet füreinander als auch ganz praktisch. So wie Johannes schreibt. Und es gibt so viele Bibelstellen durch die ganze Bibel hindurch, was Lieben bedeutet, die wir uns anschauen könnten. Aber das Wichtigste ist, es sind nicht nur Worte, die wir studieren oder sagen, sondern Liebe erweist sich durch unsere Taten als echt und wahr. Und dabei denke ich an den barmherzigen Samariter, wo sich ein Pharisäer genau an dieser Stelle rausreden wollte. Und wo er ankam zu Jesus mit der Frage, naja, lieben, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Wen soll ich denn überhaupt lieben? Geht doch gar nicht. Und wo Jesus ihm klar macht, das sind die Menschen, die Gott dir vor die Füße legt. Egal ob Freund oder Feind oder Unbekannter. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber den Menschen in unserem Umfeld, den Gott uns vor die Füße legt, mit unseren Möglichkeiten helfen und sie lieben. Und dabei auch nicht nur das Nötigste tun. Der Samariter in dem Gleichnis brachte den Verletzten zu einer Herberge. Er bezahlte 2 Tageslöhne und er versprach, wenn mehr nötig ist, dann zahle ich den Rest auch noch nach. Obwohl er diesen Mann, dem er da geholfen hat, nie zuvor gesehen hat. Und in diesem Gleichnis wird deutlich, dass gerade die Frommen an diesem Mann vorbeigingen. Und genau das klagt Gott ganz oft im Alten Testament durch die Propheten an, dass die Frommen ihre schönen Gottesdienste feiern, nette Lieder singen, aber Gerechtigkeit mit Füßen treten und den Armen nicht praktisch helfen. Wir sollen barmherzig sein, das heißt Erbarmen haben, mitleiden, Zuwendung geben und helfen, wie es benötigt wird. Aber das bedeutet auch, dass wir wie der barmherzige Samariter hinsehen und nicht die Augen verschließen. Und dass wir dann hingehen, dass wir uns auch mal aufhalten lassen, uns unterbrechen lassen in unserem vollen Zeitplan, weg von uns schauen, hin zu den anderen. Dem anderen dienen, ihm in seiner ganzen Not praktisch helfen. Sogar so weit, schreibt Jesus, dass ich bereit bin, mein eigenes Leben für den anderen herzugeben. Und das ist eine Haltung, die darin sichtbar wird. Jesus hat sein ganzes Leben hergegeben, weil er wusste, sein Leben ist ein Geschenk von Gott. Und wir können den anderen lieben mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt, weil wir wissen, alles, was wir sind, alles, was uns ausmacht, alles, was wir besitzen, ist das, was Gott uns schenkt. Und wir können es an andere weitergeben. Und das ist ein ganz schön krasser Maßstab. Ist das die Liebe, die in uns lebt? Ich glaube, wenn wir uns an diesem Maßstab prüfen, dann dürfen wir uns immer wieder neu nach Jesus ausstrecken. Und dann sollte das unsere normale Reaktion sein, uns nach Jesus auszustrecken und zu beten, Jesus, füll mich mit deiner Liebe. Gib mir deine Augen für meinen Nächsten und hilf mir, ihn so zu lieben, wie du es tust, weil aus mir heraus kann ich das nicht. Aber ich möchte mich entscheiden, ihn zu lieben, sie zu lieben, so wie du es getan hast. Und diese Entscheidung, die können und die sollen wir treffen, weil Liebe auch ein Gebot ist. Und dieses Ausstrecken nach Jesus, das wollen wir jetzt tun mit 2 Liedern, bevor wir dann gleich das Abendmahl miteinander feiern. Kennzeichen eines Jüngers Jesu ist die Liebe zu seinen Mitmenschen, zuerst zu seinen Glaubensgeschwistern und dann auch zu allen anderen. Zu behaupten, man liebt Gott, aber liebt den Nächsten nicht, das widerspricht sich. Aber weil Gott in uns mit seiner Liebe lebt, können wir uns entscheiden, den Nächsten zu lieben und haben die Fähigkeit, es auch mit unseren Worten und mit unseren Taten zu tun.